Willkommen zur Liedkultur 39. Der Titel lautet Wüst und gar nicht so leer. Dune, der Wüstenplanet. Ja, worum es geht, werden wir gleich erklären. Aber erstmal zu meinem Gesprächspartner, der Patrick Willam. Hallo Patrick.
Hallo Maha.
Ja, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wo bist du her, was machst du so im normalen Leben und wie kommst du zum Wüstenplaneten?
Ja, ich heiße halt Patrick Willam und komme aus der Stadt, die es nicht gibt. Ja. Ich gehöre also zu Ihnen. Für alle, die das dann immer noch nicht wissen, was gemeint ist, mögen dann in der Wikipedia, in der Deutschen unter Bielefeld-Verschwörung nachgucken. Ah, ja. Da gibt es auch ein schönes Lemma. Und ja, habe jetzt mittlerweile 40 Lebensjahre so hinter mich gebracht. Ja, und habe mich so seit früher Kindheit eben für Computer interessiert und so für, auch für die Welt im Allgemeinen. Mhm. Das mit der Computerei lag mir halt erstmal näher, weil es so das mit den Einsen und Nullen war mir einfacher verständlich als so diese schwierige Welt da draußen, die so facettenreich ist, so mit diesen ganzen sozialen Interaktionen, aber da komme ich inzwischen dann auch ganz gut durch den Alltag, würde man sagen, ich bin ein netter Nerd.
Mhm. Ja, na, das klingt doch schon mal gut. Ja, aus der Stadt, die es nicht gibt, das ist eine gute Vorstellung, ja, man weiß sofort, was gemeint ist natürlich. Das wäre auch nochmal eine Sendung wert, die Bielefeld-Verschwörung, überhaupt Verschwörung. Da hätte ich auch noch einen guten Gesprächspartner für Verschwörungen. Obwohl der andere meint, dass die Bielefeld-Verschwörung. Aber das ist jedenfalls schon mal ein guter Punkt. Darüber müssen wir natürlich auch sprechen.
Mhm. Ja,
und, ja, und jetzt, wie bist du zum Thema gekommen?
Zum Wüstenplaneten also, war das so in jungen Jahren, gab es da halt einen Kinofilm, Dune, der Wüstenplanet, wo sich halt der Regisseur David Lynch dieser Vorlage angenommen hat, der Romanvorlage. Und das war, weil das ja dann auch ein bekannter Name ist, war das ja auch mit einigermaßen Werbung verbunden.
Klar.
Und da dachte ich, oh ja, ne, Sandwürmer und Action und ne, cool, ne, so als auch Science-Fiction interessierter Mensch. Und dann hatte ich mir halt den Film seinerzeit angeguckt im Kino und dann kam ja natürlich zum Film dann auch nochmal eine Neuauflage des Buches in die Handlungen. Mhm. Und dachte ich, ja, ist so eine schöne Geschichte, kann man nochmal nachlesen. Und habe dann eben das Buch mir geholt und dann erstmal angefangen zu lesen und gemerkt, so als Buch ist es dann doch einiges anders als Film, zumindest erstmal so von der Rezeption her. Mhm. Ist halt doch ein anderes Medium. Mhm. Ja, war ich so als junger Jugendlicher habe ich gemerkt, oh, ist auch anspruchsvoll. Mhm. Kam ich noch nicht so direkt durch. Ich habe es dann erstmal das eine oder andere Jahr lag es auf der Seite und habe mich dann dem Ganzen nochmal zugewendet. Ein paar Jahre älter und dann habe ich gemerkt, dass ich dann den Stoff und so das Geschriebene dann auch bewältigen konnte und das hat mich halt sehr gefesselt, weil doch eine ganze Menge drin steckt. Viel mehr als jetzt so ein bisschen so in so einem anderthalb Stunden. Oder gut, der Film hat ja Überlänge, aber
das so ist. Ja, ich habe ja auch mit dem Film angefangen und zum Buch bin ich noch nicht gekommen. Ist denn das wirklich, ist denn das nicht vielleicht empfehlenswerter, mit dem Buch anzufangen und dann den Film zu sehen?
Ja, je nachdem. Wenn man sich halt seinen Kopf völlig frei halten möchte und sich da so mit seiner eigenen Fantasie so das Kino im Kopf so bei Null starten möchte, ist das natürlich besser, eben mit dem Buch anzufangen.
Dann stellt sich die Frage, mit welchem Buch, aber gut, mit den Büchern.
Ja, er hat eben dem ersten, ne, was Englisch eben einfach Dune und dann Deutsch Der Wüstenplanet heißt. Und ja, ansonsten, ich fand es halt hilfreich. Also mir lacht das nicht quer, dann halt so die Bilder vom Film im Kopf zu haben. Weil so ein bisschen so dieses Setting und so Atmosphäre und das ist eigentlich ganz gut umgesetzt gewesen und so die Figuren, so hatte ich dann ein bisschen was, also für mich persönlich war das so ein bisschen was Konkreteres im Kopf, mit dem ich mir dann das Kopfkino dann in den Details dann nochmal neu gestalten konnte.
Ja gut, da wollen wir dann noch drauf kommen. Also ich denke, auf den Film kommen wir dann auch zum Schluss. Ja, ich würde sagen, wir fangen wirklich eher an mit dem Buch. Vielleicht sagst du mal kurz, wer ist der Autor? Und erstmal vielleicht so am Anfang, wir können ja dann auf Einzelheiten noch eingehen. Worum geht's?
Der Autor ist Frank Herbert, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und hat dann für diese, also ist ja nicht nur das eine, dieses eine Buch geblieben, es ist dann ja eine Trilogie, die sich dann erstmal so auf 3 Bände und nachher so auf 6 Bände erweitert hat. Ist halt schon ein wichtiges Werk der Science-Fiction-Literatur, weswegen er da halt auch den Hugo Award dafür bekommen hat. Oder vielleicht spricht sich das dann französisch Hugo.
Ist das ein französischer Preis?
Also nicht, dass ich wüsste, aber...
Nee, das heißt dann schon Hugo, würde ich sagen, wenn das kein französischer Preis ist. Also die englischsprachigen Menschen sprechen ja englischsprachige Namen, nicht französisch aus. Also, ja, genau. Also das ist ja mehr als ein Buch. Vielleicht, also wenn ich nach dem... ich weiß gar nicht, das ist hier sehr seltsam. Wenn ich bei... in der... Wikipedia, also in der Enhanced-Version nachgucke, gibt es natürlich ein etwas mit dem Titel Dune, aber das hat keine deutsche Entsprechung. weil auf Deutsch...
In der Enhanced-Version?
Ja, es gibt so, die deprecated.de und die Enhanced. Während in der der deutschsprachigen Wikipedia ist natürlich einen Artikel über den Wüstenplaneten gibt, aber das ist gleich über die ganze Trilogie, die erste Trilogie. Mhm. Also es gibt keinen speziellen Artikel über das Buch. Das ist so eine Problematik, die ich seit längerem ja in der Wikipedia kritisiere, dass die Interwiki-Links dann nicht funktionieren. In der deutschen Wikipedia gibt es halt die Tendenz, immer Sachen zusammenzufassen und in der englischen Wikipedia gibt es halt die Tendenz, Einzelartikel zu schreiben. Und das ist leider dumm, dass die Deutschen da so einen Sonderweg gehen. Weil halt das dann dazu führt, dass die Interwiki-Links nicht passen.
Ja, ja, an der Stelle kann dann auch das tolle Projekt Wikidata heißt das, glaube ich, was dann so mal die Entitäten irgendwie vergleichbar machen soll, dann kommt da und kann auch nicht so richtig zum Zuge kommen, wenn halt einfach die Sachen anders zusammengefasst sind.
Naja. Naja, das kann man abfangen. Also das ist ja ein bekanntes Problem inzwischen. Und ja, und von daher ja, gut, denke ich schon, dass das schon irgendwie dann auch dass es da schon Lösungen gibt für diese Problematik. Ja, also der Autor ist Science-Fiction-Autor und hat ja, glaube ich, mehr als nur Dune geschrieben. Ne? Der hat ja mehr Science-Fiction, noch andere Science-Fiction geschrieben.
So eine ganze Reihe von Kurzgeschichten, also das ist zumindest das, was ich weiß. Das, da habe ich auch eben so eine ganze Reihe von gelesen, die auch durchaus interessant waren. Auch zum Beispiel eine mit so einer Matrix-Thematik, dass halt so die Menschen halt so, so als Produktionsmittel quasi von irgendeiner außer, also in dem Fall dann einer, nicht Robotern, sondern außerirdischen Lebewesen halt gehalten werden. Und dann, weil es eben nicht dann um die digitale Welt geht, sondern eben nicht von Robotern, sondern die außerirdischen Lebewesen suggerieren dann halt den Menschen per Hypnose, dass sie halt so in einer Welt unter sich leben und spiegeln ihnen da halt so dann diese sozusagen virtuelle Realität vor.
Ja, das erinnert schon sehr an Matrix. Ja, muss man sagen.
Und da so der Neo, die Neo-Entsprechung ist halt ein Mensch, der selbst Hypnotiseur ist und dann quasi dadurch dann durch eine spezielle Situation halt so den den Blick nach außen schafft. Ja, also sowas. Noch eine längere Geschichte von Brian Herbert ist die Weiße Pest. Die finde ich auch empfehlenswert. Da ist das Grundsetting, dass einem Wissenschaftler das spielt so, also fängt so an in Großbritannien und Irland. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob dieses erste Ereignis jetzt in Irland oder Großbritannien lokalisiert war. Ich glaube in Irland. Jedenfalls einem Wissenschaftler bei einem Attentat vor seinen Augen seine Familie zerfetzt wird.
Oh.
Und er daraufhin quasi in so ein also da gibt ihm dann halt auch sein Geistesmodus und moralischer Modus dadurch und er schwört sich halt Rache und sagt sich, also wenn jetzt irgendwelche Leute und Idioten mir meine Frau genommen haben, dann nehme ich aus Rache jetzt anderen Leuten auch ihre Frauen und entwickelt halt setzt sich halt in seinen Keller, verschließt sich da, baut sich da ein Biolabor auf und entwickelt halt eine Pest, ein Pestvirus, der halt ausschließlich die Frauen dahin rafft auf der Welt. Und wie nur dann fängt es eben damit dann auch an, wie es dann das geplant hat, das dann zu verbreiten in der Welt und ja, wie sich dann das so fortentwickelt und wie dann natürlich die Menschheit darauf reagiert, dass ihnen mit einmal alle Frauen wegsterben. Sie kriegen dann halt so weiße quasi Pestbeulen, deswegen heißt es dann Weiße Pest. Sagen wir mal so, nicht alle Frauen der Weltbevölkerung sterben, sondern es durch eben besondere Umstände überleben schon auch noch Frauen, aber die sind dann natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und was das dann so für die weitere Entwicklung der Menschheit heißt, das wird dann auch so ein bisschen zum Ende hin angedeutet.
Ja.
Also auch ein nettes Gedankenexperiment, ne, was ja dann so in Science Fiction sich ja dann immer so wiederfindet.
Ja klar, ich meine, das ist ja, Science Fiction ist ja eben auch sowas, dass eben solche Gedankenexperimente angestellt werden sollen. Also von daher passt das ja eigentlich ganz gut. Naja, aber kommen wir,
zum Wüstenplaneten, halt so seine große Geschichte.
Ja, sag mal erst die große Geschichte, dann können wir auf die kleinen Nebengeschichten auch noch eingehen. Also wenn man erstmal so sagt, also jetzt, ja, da gibt es also erstmal diese Trilogie und worum geht's?
Ich würde an der Stelle einfach mal einen Absatz aus der Wikipedia-Seite zitieren, bevor ich mir da jetzt länger selbst einen abbreche, das alles nochmal zusammen zu formulieren. Also es spielt einige tausend Jahre in der Zukunft, nämlich ungefähr im Jahre 10.000, beziehungsweise was dann nach Gildengründung ist, es gibt da so eine Gilde, also das mag durchaus jetzt so in unserer Zeitrechnung, wo wir uns jetzt dann auf Christus beziehen, noch vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft sein. Und die Menschheit ist halt nicht mehr nur auf die Erde beschränkt, sondern hat sich auch auf einige andere Planeten verbreitet. Und um jetzt hier dann aus dem Artikel zu zitieren, die Menschheit lebt in einem feudalen Imperium unter einem Art von Kaiser, Padisha-Imperator genannt. Und eben planetarischen Fürsten auf einer Vielzahl von Planetensystemen. Die Navigatoren der Raumfahrergilde stellen die einzige schnelle Verbindung zwischen den Welten des Imperiums sicher. Die Techniker vom Planeten X und der ausschließlich aus Frauen bestehende Orden der Bene Gesserit repräsentieren weitere wichtige Machtgruppen. Denkende Maschinen, also Computer und Cyborgs, wurden vor langer Zeit in einem Kreuzzug vernichtet, dem sogenannten Butler's Jihad, und dürfen seitdem weder gebaut, geschweige denn benutzt werden. An ihre Stelle treten Menschen, die zu mathematischen Höchstleistungen konditioniert werden, sogenannte Mentaten. Vielleicht nochmal zu den einzelnen Punkten, ist eben dieses feudalistische Imperium mit dem Kaiser und dann diesen Planetenfürsten.
Das klingt ja immer so ein und bisschen.
Haben diese Fürsten haben halt also diese Familien und Hofstaat dieser Fürsten, sagt man dann eben Häuser zu. Es gibt also verschiedene Häuser. Dann ist eben diese Navigatoren, die Fähigkeit haben, so ein bisschen so Raumzeit zu erspüren und dadurch dann einen sicheren Weg zu finden, mit dem die Technik dann halt eine Raumfahrttechnik dann so einen Weltraumsprung vornehmen kann. Die Technik ist nicht genauer spezifiziert in diesen Büchern, aber man kann sich das mal so in der, ich denke, man liegt nicht allzu falsch, wenn man sich da sowas wie eine Raumfaltung oder sowas vorstellt, was dann bei Star Trek irgendwie als Wurmloch oder sowas in der Art gerne dargestellt wird. Ja, aber die Technik des Raumfaltens alleine bringt einen halt irgendwo hin und man braucht aber einen Navigator, der so ein Gespür für die Raumzeit hat, um eben die Maschinen richtig zu steuern, damit der Raum richtig gefaltet wird, damit man richtig und gut ankommt.
Also gibt doch Maschinen.
Ja, es gibt halt weiter Maschinen, auch viele, aber eben keine denkenden Maschinen.
Das ist ja schon mal eine ziemlich interessante Sache. Also ein bisschen, wenn man das so hört, also auch gerade keine Computer, sehr untypisch für Science Fiction und eben dann so Fürstenhäuser und so, Das erinnert dann doch ein bisschen mehr so, dann denkt man doch mehr so an Fantasy als gerade an Science Fiction. Also Science Fiction, da, wie der Name schon sagt, geht es ja meistens so um Wissenschaft. Und hier hat man so ein bisschen den Eindruck, es ist mehr so Fantasy. Würdest du, ja, wie würdest du das Genre einordnen?
Ja, da bin ich nicht so der Literat, um so die.
Ja, das ist ja gar nicht, da muss man ja nicht Literat sein. Ich denke, da die Literaturwissenschaftler dürfen wir da gar nicht befragen, weil die da wahrscheinlich nochmal ganz andere Meinungen haben. Aber so vom Eindruck würdest du nicht auch sagen, dass das mehr Fantasy ist als Science Fiction oder vielleicht so eine Mischung? Oder kann man das nicht ein bisschen also genauer charakterisieren?
Also es gibt jedenfalls keine übernatürlichen Kräfte in diesem Universum, die von irgendeiner Zaubermacht herrühren. Mhm. Es gibt okay. halt schon,
naja.
Dass manche Lebewesen halt so besondere Fähigkeiten haben, die jetzt so das übliche Menschliche übersteigen, also schon übermenschliche Fähigkeiten. Aber die sind halt auch mehr oder weniger klar hergeleitet und also die haben schon ihren Ursprung, in dem Sinne wissenschaftlich, der nicht immer so genau erklärt wird, aber jedenfalls aber der Verweis auf die Wissenschaft und ist da schon da. Zum Beispiel bei den Navigatoren. Die sind natürlich ganz besonders wichtig, weil ohne das kann man eben diese ohne sie kann man nicht durch die Raumfaltung steuern und das heißt, der interstellare Verkehr hängt natürlich von diesen Lebewesen ab. Und weil wir ja nur tausende von Jahren das in der Zukunft spielt, ist halt da die Herleitung, dass sich diese Navigatoren eben schon spezielle Menschen sind, die eben seit vielen, vielen Generationen das machen und dementsprechend sich eben auch angepasst haben und jetzt nicht mehr 0815-mäßig wie jeder andere Mensch aussehen. Das genauere Aussehen ist da nicht beschrieben. Es ist halt nur gesagt, dass sich quasi so eine separate Entwicklungslinie von Menschen da gebildet hat. Wichtig für, da kommen wir auch gleich zu einem ganz zentralen Punkt, von diesem Universum. Ganz wichtig ist halt das Gewürz oder im Englischen eben Spice. Mhm. Ist eine besondere Substanz, die halt nur auf dem Planeten Arrakis oder Arrakis vorkommt, der eben ein Wüstenplanet ist. Und die mithilfe dieser Substanz, also die Navigatoren können halt auch nicht nur von sich aus so dieses in die Raumzeit hineinsehen, hineinfühlen, sondern sie brauchen halt die Gewürzsubstanz dazu. Und so sind nicht nur die Navigatoren, sondern eben das Gewürz von zentraler Bedeutung natürlich für Handel und Leben und überhaupt auch das Funktionieren des Imperiums und so der Menschheit, wie sie dann so verteilt ist. Und daher kommt dann so die Sache, wer das Gewürz kontrolliert, kontrolliert halt quasi dann mehr oder weniger indirekt das Imperium. Ja, das heißt, es gibt zwar diesen Padisha-Imperator, aber derjenige, der halt den Planeten Arrakis verwaltet, der sitzt letztendlich am längeren Hebel.
Mhm. Ja, es gibt sogar, ich sehe gerade, wenn ich in der Wikipedia, also in der Enhanced Version, nachschaue, dann finde ich bei Spice die Bezeichnung Melange.
Ja, ja, das ist dasselbe, genau. Oder? Ja, das ist auch noch ein weiteres Wort dafür.
Ah ja, da ist es sogar abgebildet, das ist ja ganz toll.
Also so ein bisschen als Eigenname, ne? Also das entweder das Spice, im Englischen dann Spice Melange oder im Deutschen dann das Gewürz Melange. Es wird, weil es eben das besondere Gewürz, das sehr besondere Gewürz ist, wird es eben meistens dann auch nur als das Gewürz bezeichnet. Hm. So. Wie kommt man dann zu dem Namen Gewürz? Ne, wo ist jetzt die Würze? Das kommt daher, dass diese Substanz halt einen ausgeprägten Zimtgeruch und Charakter auch hat.
Ja, ja, gut, Zimt ist natürlich auch, hat natürlich, glaube ich, auch irgendwelche halluzinogenen Wirkungen, wenn man das in großen Mengen isst. Don't try it at home, hier gleich als Warnung. Aber ich glaube, da ist was, da, also Zimt ist irgendwie, also ich habe da sowas in Erinnerung. Ja, gut, ist ja egal. Ja.
Also und eben auch unter dieser Einwirkung, ne, weil das wie man merkt, eine bewusstseinserweiternde Wirkung hat und sich da auch durchaus so Abhängigkeiten ergeben können. Mhm. So mit Entzugserscheinungen wird es eben auch als, also finde ich richtigerweise als Droge bezeichnet. Mhm. Und für den normalen Menschen wirkt das eben also so wie eine einfache bewusstseinserweiternde Droge. Ich habe leider keine große Drogenerfahrung, noch nicht mal eine kleine, deswegen könnte ich da jetzt keine spezielle nennen, mit der das jetzt, die wir jetzt in der Realität haben, mit der es am ehesten vergleichbar ist. Ja, und halt so anders oder weiterentwickelte Lebewesen, wie eben die Navigatoren, die eben dann über die Jahrtausende Jahre, also sowieso auch eine ein bisschen andere anscheinend Biochemie oder sowas entwickelt haben, auch unter dem Einfluss der Droge, gibt das denen eben die Möglichkeit, so Raumzeit zu sehen, zu erspüren.
Mhm. Ja.
Ja.
Und die Navigatoren sind doch auch Menschen, oder?
Ja. Mhm. Ja, aber halt eben so eine andere Entwicklungslinie. Mhm. Ja, ne, während halt so der, also ich sag mal, normale Mensch sich nicht allzu sehr verändert hat. Genauso wie wenn man von jetzt aus ja auch mal 10.000 Jahre zurückgeht, ne, dann oder 15.000, dann ist halt Steinzeit. Ne, das ist halt mit Technik sehr viel weniger. Und auch die Kultur war eine andere, aber biologisch gesehen waren wir ja als Menschen nicht sehr viel anders. Und genauso hat er das auch in die Zukunft projiziert. Ja, aber die haben diese Menschen, die sich halt darum, also um die Navigation kümmern, haben sich dann eben schon unter dem Einfluss der Droge verändert, weil die halt, wird so beschrieben, eben in ständigen Kontakt mit der Droge sind, die halt, wird gesagt, es wird halt dann gasförmig gemacht und die atmen das dann mit jedem Atemzug ein und quasi auf eine gewisse Weise leben sie halt in der Droge. Ja, und das hat dann eben zu stärkeren oder zu weiteren Reaktionen geführt, als jetzt nur die Bewusstseinserweiterung, sondern auch so ein bisschen so eine genetische Veränderung. Das ist ein Beispiel für eine genetische Veränderung. Es gibt noch eben andere Stellen, wo es halt da auch um Genetik geht. Das wird in der Regel nicht als solches so angesprochen, aber ist dann eigentlich aus den Bezügen klar, dass es eben ja um genetische Veränderungen eben über viele Generationen hinweg geht. Mhm. Ja, also es ist jetzt mal so ein bisschen zu den Navigatoren, die halt so in der Gesamtheit dann eben in der Raumfahrergilde sich sammeln und so.
Ja, ja. Gut, also Navigatoren sind da ganz wichtig, aber vielleicht sind ja, ich glaube, die wichtigsten Personen sind ja diese Fürstenhäuser und diese, da gibt es doch irgendwie irgendwie so einen guten Herrscher und einen schlechten Herrscher und so, wie man das ja von amerikanischen Science-Fiction Roman so aus der Zeit des Kalten Krieges kennt, ist ja immer so ganz klar mit Gut und Böse und so. Wer ist denn da? Wer sind denn da die Protagonisten?
Ja, ich würd doch eher noch gerne erst auf anderen Machtgruppen kurz eingehen, weil dann die Erklärung für das Anfangssetting dann leichter fällt. Ja, wurde eben noch gesagt, die Techniker vom Planeten IX, die werden erstmal auch nicht näher beschrieben, aber es ist halt so, dass, weil ja so diese, auch dann, sagen wir mal, insbesondere Computertechnik total verboten ist und auch es gibt zwar Maschinen, also man hat eben seine Fahrzeuge und es gibt Flugzeuge und eben auch Raumfahrzeuge und Aufzüge, Lifts und auch andere, ne, eben Generatoren und, ne, für Stromversorgung. Sowas ist alles da, aber so, sagen wir mal, fortgeschrittene maschinelle Geschichten sind halt, haben halt irgendwie ein bisschen anstößig. Eben da in der Kultur und Gesellschaft im Imperium. Weswegen sich dann eben auch die meisten Leute nicht damit beschäftigen und sich dann nur so in einer Kultur der Leute vom Planeten X, die da so ein bisschen herausstehen und sich halt eben doch mit Technik beschäftigen und dann eben, wie es dann dazu kommt, da hat man dann Leute, die das machen und die sich darum kümmern und so rutschen die dann halt eben in die Rolle der Techniker hinein für die etwas fortgeschritteneren Maschinen des Universums. Die spielen dann eben auch eine Rolle und dann noch ganz wichtig und auch noch ein bisschen wichtiger oder jetzt auch für den Anfang, dieser Orden der Bene Gesserit. Jetzt fragt man sich ja, Bene Gesserit Orden, was ist das? Dieser Orden besteht halt nur aus Frauen und die haben eben so einen Glauben, dass irgendwann einmal ein Messias daherkommt und die Welt, das Universum halt erlöst. Mhm. Und die sind recht weit verbreitet und haben auch schon deutlichen Machtanspruch. Deswegen ist das eben auch noch eine wichtige Machtgruppe. Das ist das, was dann auch öffentlich sichtbarer ist. So für den normalen Menschen in dem Universum da, was nicht ganz so vordergründig sichtbar ist, ist, dass die Bene Gesserit ein heimliches Zuchtprogramm haben. Und sie versuchen halt irgendwie im Hintergrund so Strippen zu ziehen, um halt dann Leute zusammenzubringen, wo dann halt Kinder daraus hervorgehen und dann die auch wieder irgendwie zusammenzubringen. um halt diesen Messias dann zu schaffen.
Mhm.
Mhm. Ja. Und das Besondere am Messias, also wodurch der sich halt auszeichnet, ist, dass der halt dann in der Lage ist, nicht nur jetzt so aktuell Raumzeit zu erspähen, zu erfühlen, sondern, sag mal jetzt mal ein bisschen flapsig, komplett in der Zeit, die Zeit zu durchschauen, also auch Vergangenheit und aber auch insbesondere, da wird es dann interessant, Zukunft.
Mhm.
Also, dass der dann in die Zukunft schauen kann.
Ah ja.
Ja, ja, und wenn klar. man ja dann einen hat, der dann in die Zukunft schauen kann, ne, dann weiß man ja, was auf einen zukommt und genau. dann, ne, dann braucht man nicht mehr so im Hintergrund irgendwie versuchen, seine Fäden zu ziehen, sondern kann ja sehr viel direkter sich dann eben in die Sachen einmischen.
Mhm. Genau.
Ja. Und da merkt man auch wieder, dass es also so um, um Genetik geht. Ja, das besteht halt nur aus Frauen der Orden und was ist dann noch sozusagen? Ach so, die haben um ihrem Plan möglichst einen guten Boden zu bereiten und auch sich selbst als Machtfaktor gibt es da die Missionaria Protectiva, mhm. Wo sie dann so ihren so Elemente ihres Grundglaubens und ihrer so die Kernelemente ihrer Pläne in die Kulturen der einzelnen Planeten hineinzubringen und das dort in so in die bestehenden teilweise heidnischen Glaubenssysteme oder auch weiterentwickelten bekannten Glaubenssysteme so da unterzubringen.
Hm.
Ja, Religion ist eben auch ein ganz wichtiges Stichwort und ein ganz, wie man daran merkt, ganz wesentliches Element mhm. Dieses Dune-Universums, wodurch es sich auch stark abhebt von der Breite der Erzählungen, Geschichten, die man mhm. sonst unter Science Fiction so nimmt. Ja.
Ja.
Und, ne, also es gibt auch weiterhin so ein Christentum und ein Islam, der sich natürlich auch irgendwie so über die Tausende von Jahren so ein bisschen weiterentwickelt hat und naja, Mischungen und so, ne,
ja
wie wir das nötig. Auch bisher in unserer Menschheitsgeschichte schon ein bisschen haben, dass sich so Religionen so ein bisschen gegenseitig beeinflusst
also
haben.
Also wenn sich sogar schon genetische Dinge so stark verändern, also wir so eine starke genetische Evolution haben, was ja durchaus wahrscheinlich ist über 10.000 Jahre, da müssen sich ja die Gedanken und religiösen und ideologischen Konzepte ja noch viel stärker verändert haben. Also von daher ist es ja, glaube ich, durchaus naheliegend, dass wir dann nicht das Christentum und den Islam von heute da wiederfinden.
Mhm. Ja, so dieses Zuchtprogramm der Bene Gesserit, die treiben, also die Zielobjekte sind halt hauptsächlich eben in den Häusern zu suchen, also in den Fürstenhäusern und da geht es dann eben direkt da um die Machthaber, Machthaberinnen und ihre Kinder
mhm.
und Machthaber und ihre Frauen und was man dann an dem einen Nachwuchsfürsten dann als Frau dann irgendwie versucht zuzuführen.
Hm.
Also das ist dieses Zuchtprogramm auch insofern merkt der normale Mensch davon nichts, weil das jetzt in der breiten Bevölkerung sich dann nicht so auswirkt, sondern halt im Adel.
Mhm.
So diese Entwicklungen da Resultate hauptsächlich stattfinden von diesem Zuchtprogramm.
Ja, klar. Ja. Gut, aber jetzt müssen wir dann trotzdem genau. mal auf die Hauptcharaktere kommen, sonst
genau.
kommen wir ja nie weiter, wenn ich denke, ja. wie viel wir da noch haben
ja.
vor uns.
Also die Wesentlichen Häuser sind das Haus der Atreides und das Haus der Harkonnen. Und die Atreides sind eben auch simplifiziert halt die Guten und die Harkonnen sind die Bösen. Und der Status, mit dem die Geschichte losgeht, ist, dass der Planet Arrakis bisher von den Harkonnen verwaltet wurde. Und weil das die Zentrale, also nicht im geografischen oder geometrischen Sinne, aber so die wichtigste Welt ist im Imperium, durch eben, weil nur da das Gewürz ist und nur dadurch die Raumfahrt stattfinden kann und nur dadurch das Imperium am Leben bleiben kann, geht das halt so, sag ich mal, mit der Lehenschaft des Planeten Arrakis so durch die Häuserei um. Mhm. Ja, das hat dann eben mal das eine Haus für Jahre, die ist dann für die Verwaltung von Arrakis zuständig und dann ein anderes Haus. Mhm. Und im Moment hat es gerade das Haus Harkonnen gehabt. Und die nächsten, die an der Reihe sind, ist das Haus der Atreides. Und das Haus der Atreides fliegt halt von ihrer Heimatwelt, einem wassergeprägten Planeten, also kein reiner Wasserplanet, aber eben viel Wasser und Regen und so weiter. Da kann man sich ungefähr vorstellen wie die Erde. Zum Planeten Arrakis und um dort halt die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Der Fürst, der Harkonnen, ist da offiziell da schon weg, also nicht mehr da, sind dann natürlich aber noch Fußvolk und noch ein bisschen was an Hofstaat läuft da halt auch noch einiges herum, ne, wie das dann bei so einer Übergabe halt so ist. Ne? Die einen sind noch ein bisschen da und die anderen noch nicht so ganz. Nur sind die Harkonnen, eben der Baron Harkonnen, nicht so daran interessiert, dass er jetzt so seine Position als Lehnsverwalter da weggenommen kriegt und versucht halt da ein Ränke- und Intrigenspiel, um den Fürsten Atreides, Leto Atreides, halt aus dem Weg zu räumen hinterlässt da halt Attentäter, die das dann tun sollen. Der Fürst Leto Atreides, seine Frau ist eben auch eine Bene Gesserit und damit eben auch Teil des Zuchtprogramms. Und weil der Orden der Bene Gesserit halt nur aus Frauen besteht, haben eben die Frauen auch die Anweisung, nur weiblichen Nachwuchs zu gebären. Jetzt fragt man sich, wie kann man das jetzt entscheiden? Und das hat dann eben auch was quasi eben mit einer jetzt erstmal übermenschlichen Fähigkeit zu tun, dass die Bene Gesserit eben jetzt nicht nur ihren Messias züchten, sondern auch sich selbst und dadurch teilweise in der Lage sind, mit ihrem Geist und ihren Gedanken auch Materie zu kontrollieren, also ihren eigenen Körper auch auf materieller Ebene. Und so dann halt sich quasi dann entscheiden können, irgendwie, ob sie dann, wenn sie denn einen Jungen empfangen, ne, den dann innerlich abzutreiben oder so. Ja, und die Lady Jessica, was die Frau vom Leto Atreides ist, also eben quasi Fürstin, als Bene Gesserit, war ungehorsam und hat kein Mädchen geboren, sondern einen Jungen. Und zwar den Paul Atreides. Und das wird dann eben die zentrale Figur der weiteren Geschichte. Ich glaube, es wird nicht so viel verraten, wenn ich sage, dass der Fürst Leto Atreides dann auch alsbald eben so dem Attentat zum Opfer fällt. Und Paul rückt dann natürlich eben in diesem Feudalsystem nach als Oberhaupt des Hauses Atreides und ist selbst halt noch ein also Jugendlicher, älterer Jugendlicher, ich weiß es jetzt nicht genau, aber kann man sagen.
15 steht hier.
Ja, genau, so 15, 16. Ja,
war relativ jung.
Hat,
insbesondere für amerikanische Verhältnisse.
Ist durch seine Mutter, die Bene Gesserit ist, sie hat ihm halt auch viel von dieser speziellen Schulung und Körperschulung und sowas mitgegeben, also auch ihn unterrichtet, obwohl sie das natürlich auch nicht gedurft hätte. Sodass er da auch so einige übermenschliche Tricks im Ärmel hat. Eins ist zum Beispiel, das wird dann die Stimme genannt, dass man eben in der Lage ist, seine Stimme so zu modulieren und zu kontrollieren, dass man mit einer bestimmten Sprechweise anderen halt dann seinen Willen aufzwingen kann, indem man halt sagt, tu jetzt das und das auf eine besondere Weise spricht und das beim Gegenüber halt zu einer sofortigen Reaktion und Umsetzung führt.
Ah ja. Ja, gut, und dann geht es also zunächst mal um diesen, also diesen Paul. Aber das ganze Zeit, die Zeitspanne ist doch sehr, sehr lang. Ne? Das geht doch da immer über Generationen sonst, ne? Diese, wenn ich das hier richtig sehe.
Also. Ja. Also von der Zeit her sind erstmal die ersten drei Bücher enger beieinander und auch da eben der Kreis der handelnden Personen. Da geht es halt so über drei Generationen. Eben der alte Leto Atreides, was heißt jetzt alt, es ist ja ein Mann mittleren Alters, ne? Mit so einem jugendlichen Sohn. Der stirbt. Sein Sohn rückt nach. Und der hat halt auch irgendwann mal Kinder. Und zwar ein Zwillingspärchen, ein Junge und ein Mädchen. Deswegen ist dann der das zweite Buch, dann heißt das eben Der Herr des Wüstenplaneten, wo es eben um den Paul Atreides geht. Und das dritte Buch der Trilogie dann eben Die Kinder des Wüstenplaneten, wo es dann die Geschichte der Kinder erzählt wird. Ja, also es geht schon über einige Zeit, aber das ist dann noch so ein bisschen überblickbar. Erstmal weit viele, viele tausend Jahre in die Zukunft gesetzt, diese Geschichte. Und ja, darüber hinaus dann eben die weiteren Bücher. Da gibt es dann auch noch mal einen Zeitsprung von einigen tausend Jahren, wenn die denn dann dort die Geschichte wieder einsetzt.
Ja. Ja, also und du würdest empfehlen, man fängt am besten an tatsächlich auch mit diesem ersten Buch.
Ja.
Also nicht vorher, denn ich meine, später sind ja noch Vorgeschichten geschrieben worden. Ne?
Ja.
Also zum Beispiel auch über diesen Dschihad, über den du schon gesprochen hast, wo man die Computer zerstört hat. Das spielt ja vorher. Man könnte ja auch da einsteigen.
Ja. Ich habe diese anderen Bücher noch nicht gelesen.
Ah.
Von daher, aber es, weil die halt dann nicht mehr von dem Frank Herbert geschrieben worden sind, sondern da hat sich sein Sohn, der halt auch so in die Schriftstellerei gegangen ist, drum gekümmert. Und zum einen noch so aus Manuskripten noch für weitere Bücher, die dann quasi so als siebtes und achtes Buch so ein bisschen so konzipiert waren von seinem Vater, der Frank Herbert aber nicht selber fertiggestellt hat, weil ihn dann vorher halt der Tod ereilt hat. Er hat sich halt an das Material gemacht und zum anderen eben aus eigener schriftstellerischer Leistung und so dann eben auch noch so eine Vorgeschichte zu dem Universum ein bisschen ausgeführt, was er sich aber auch nicht komplett, also die Grundsätze da nicht selber völlig aus den Fingern gezogen hat, sondern das ist vom seinem Vater eben auch so dann eben die Vorgeschichte, so die wichtigen Ereignisse auch beschrieben worden. Was einmal im Anhang vom ersten Buch, Der Wüstenplanet, nachzulesen ist oder in den Anhängen. Und zum anderen gab es dann wohl mal die Enzyklopädie des Wüstenplaneten. Das war dann als zwei Bände verfügbar, ist aber schon lange, lange aus dem Druck heraus. Jetzt sind die Sachen ja dann auch als E-Book verfügbar und ich glaube, da ist dann auch wieder die Enzyklopädie verfügbar, was halt dann eben von Frank Herbert selber erstellt wurde. Und da eben dann so ein bisschen um diese Zwischenzeit geht, ne? Wie ist es überhaupt dahin gekommen, dass die Menschheit in vielen, vielen tausend Jahren, dass es dann eben so aussieht, dass es eben ein Feudalimperium gibt und was hat es für Probleme mit den denkenden Maschinen gegeben und diesen Butler's Jihad, ne? Dass so die Menschheit gegen die denkenden Maschinen gekämpft hat. Ja.
Ja, okay. Gut, naja, bevor wir vielleicht dann nochmal in diese verschiedenen Handlungsstränge eintauchen, können wir ja vielleicht jetzt mal auch noch auf die Filme kommen. Also weil du ja auch gesagt hast, hast die ganze Sache kennengelernt über den Film mit David Lynch, von David Lynch. Den habe ich auch gesehen und jetzt ist ja nun David Lynch nicht gerade ein Regisseur, der für besonders verständliche Filme bekannt ist. Ne? Also die Filme sind ja eigentlich alle wirr. Ist das bei Dune auch so?
Speziell zur Vorlage gesehen würde ich sagen, eher nicht.
Aha.
Ich sag's mal so, das ist jetzt so meine ganz persönliche Empfindung, Wahrnehmung, Einschätzung. Ne? Andere Leute mögen das auch deutlich anders sehen oder beschreiben. Man merkt dem Film schon deutlich an, also wenn man halt die Buchhandlung kennt, dass so die Filmhandlung von Dune schon sehr geprägt ist vom Regisseur. Und auch so die Umsetzung. Da im Buch so einige Entwicklungen und halt so diese Sache mit der Körperkontrolle und irgendwie das Sehen in Raum und Zeit und Visionen und sowas, das sind also alles so Elemente, die schon ein bisschen was Irreales haben. Da hat er sich das aber mancher Stelle auch einfach gemacht. Zum Beispiel ist im Film, gibt es so eine, kommt da so eine Waffe zum Einsatz, die eben auch über die Stimme kontrolliert wird oder was so mit der Stimme zusammenhängt, die findet im Buch halt zum Beispiel überhaupt nicht statt. Also da, denke ich, hat man eben den Kunstgriff dieser Visualisierung genommen, ne, dass man da was dann als Gerät zum Anfassen hat, was dann eben auch für den Zuschauer erkennbar ist. Was sich dann so im Buch dann mehr über andere Ebenen abspielt. Wo dieser Film auch noch stark von geprägt ist, ist halt von dem Künstler H.R. Giger, diesem Schweizer Künstler, der ja auch sehr, also insbesondere dafür bekannt ist, dass Alien für die Alien-Filmreihe designt, entwickelt zu haben. Und dieser Schweizer Künstler hat eben schon eine eigene Formensprache, die man eben dem Alien anmerkt. Da passt das auch ganz gut. Und auch diese Formensprache findet sich halt so in diesen ganzen Sets und ja, auch Kostüme und anderes von diesem David Lynch-Film doch stark wieder.
Wie würdest du denn so die Machart von dem Film also auf den Punkt bringen? Das ist ja doch so eine auch unerwartet für so ein Science Fiction, also jedenfalls für das, was wir sonst so, also Star Trek oder so, ist alles ganz anders. Kann man das irgendwie auf den Punkt bringen?
Ja, weiß
ich nicht. Die Optik?
Ich finde, Künstler Giger hat da im Rahmen seiner Formensprache da schon so das rausgeholt, um so die Unterschiedlichkeiten der verschiedenen Häuser und verschiedenen Settings so darzustellen und zu veranschaulichen. Weil natürlich dadurch, dass es da verschiedene Planeten gibt mit einfach verschiedenen Umweltbedingungen und gibt es natürlich auf jedem Planeten auch ein bisschen eine andere Kultur, na, die sich auch über die tausende Jahre so entwickelt hat. Und ja, diese interstellare Raumfahrt, ne, ist vorhanden und sorgt auch für Handel, aber es ist jetzt eben nicht so, dass man eben einfach mal so, also der normale Mensch einfach mal auf einen anderen Stern fliegt, ja, sondern der bleibt normalerweise sein Leben lang schon da, wo er ist. Und von daher ist das auch selbst für die jetzt die Atreides oder auch die Harkonnen so als Haus, ne, dieser Umzug auf den anderen Planeten eben schon was sehr Besonderes. Ja, zumal jetzt noch für die Atreides und so von so einem wasserreichen Planeten auf einen Planeten, wo hinter jedem Tröpfchen Wasser hinterhergelaufen wird und das als Kostbarkeit angesehen wird. Die Handlung ist.
Naja, bevor wir zur Handlung kommen, nochmal ein bisschen zu Giga und diesem der Optik des Films. Also ich würde sagen, das ist Steampunk. Also das ist doch eigentlich so ein bisschen die Fortsetzung von Steampunk. Auch wenn es nicht ganz genau stimmt, weil natürlich bei Steampunk die Weiterentwicklung der Dampfmaschine eigentlich wichtig ist. Aber die Computer sind weg und das ist eigentlich hier auch dann optisch so ein bisschen umgesetzt. Das sind halt tatsächlich, man hat schon das Gefühl bei Steampunk, also einmal das mit der Dampfmaschine ist natürlich ein wichtiges Kriterium, aber beim Steampunk geht es ja auch darum, dass es irgendwie immer so aussieht wie die Zukunft des 19. Jahrhunderts. Und so ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass es die Zukunft des 19. Jahrhunderts ist.
Ja, wo du das so sagst, das da ist eine Menge dran, weil man da ja auch dann auch versucht hat darzustellen, dass zwar auch Technik da ist aller Orten, aber es eben keine durchdigitalisierte, durchcomputerisierte Welt ist. Ne? Mhm. So, und deswegen dann ja auch gerne zu analogen Elementen gegriffen wird, ne? Dass man irgendwie einfache Skalen hat, statt irgendwelche LCD-Anzeigen oder so.
Genau, genau. Ja, ja. Also ich glaube, Steampunk trifft es, glaube ich, sehr gut. Mhm. Also wenn man sich sonst anschaut, was bei Steampunk sonst so ist. Ich gucke gerade in den Wikipedia-Artikel, ob da nicht vielleicht sogar Dune genannt wird. Schauen wir mal. Nee, ist leider nicht der Fall. Aber ansonsten, glaube ich, ist sehr viel passt Dune, glaube ich, sehr, sehr gut zum Steampunk. Also ein bisschen die Zukunftsvision von Jules Verne sind ja auch Steampunk und so ein bisschen findet man das hier eben auch wieder. Mhm.
Ja. Ja, doch, da ist eine Menge dran. Mhm.
Ja, okay, also das wollte ich nur noch mal anbringen mit dem Steampunk. So, jetzt kannst du wieder auf den Film und die Story im Film kommen. Ja.
Also die von David Lynchs Film was man dann so sehen kann und die Handlung, die ist am Anfang auch ziemlich exakt, wie das Buch auch anfängt und die Szenen und wird dann im Laufe des Films so ein bisschen freier gehandhabt. Geht auch nicht ganz anders um diese Riesen-Story, die allein im ersten Buch ist, so mal auf Kinoformat, Filmformat herunterzudampfen. Mhm. Ja, abgesehen von diesen religiösen und teilweise, ich sag mal, nicht übernatürlichen, aber übermenschlichen Aspekten ist halt da auch im Vordergrund oder so eine wesentliche Linie, ein wesentliches Element, dieses Ränkespiel. Mhm. Einmal der verschiedenen Machtgruppen, was ich sagte, die Häuser und die Navigatoren, also die nahe Raumfahrgilde und eben die Bene Gesserit. Und dann eben auch nochmal die Häuser untereinander und das mit dieser Konfliktsituation da speziell jetzt Haus gegen Haus da auch so reichlich Verwicklungen und Action führt. Ja, also selbst wenn man jetzt das nicht so ganz nachvollziehen kann und was da oder beim Lesen auch nicht direkt versteht, weil es eben auch nicht ganz explizit dasteht, sondern das muss man sich dann so ein bisschen irgendwie selber im Kopf zusammenschrauben, was Frank Herbert da meinte, ne, und irgendwie da im Hintergrund dem vielleicht zugrunde liegt mit dem mit der Melange und wie das ist und dieser Genetikgeschichte, hat man auf alle Fälle eine ganz spannende Geschichte, die allein auch schon durch ihre Action vorangetrieben wird. Ne? Und am Ende des Buches gibt es halt da einen großen Kampf, der auch so im Film auch gut wiedergegeben ist.
Ja, ja. Mhm. Wobei natürlich, ja, also wie gesagt, ich finde es ziemlich erstaunlich, dass dieser Film so untypisch für Lynch ist, weil sonst, also ich meine, diese anderen Filme von ihm sind ja alle irgendwie so mysteriös und man weiß nicht so genau und auch
ja, genau, so seltsam Mysterium und so, ja, Fantasiewelten und eigentlich deswegen ist eigentlich so für das David Lynch auch gar nicht so schlecht ne, als Regisseur dafür, für ne, eben diese Elemente, die in der Romanvorlage drin sind, ne, sich dem auch zu widmen. Ne. Hat er da aber also für mein Empfinden nicht so stark getan.
Hat er nicht so stark getan. Obwohl auch da, es ist schon einige Zeit her, dass ich den Film gesehen habe, auch da gibt es ja auch so seltsame Sprünge, wo man immer denkt, was passiert jetzt eigentlich? Also, dass der Film ein bisschen seltsam geschnitten ist, also das Gefühl habe ich doch oder habe ich noch so in Erinnerung behalten. Würdest du das nicht sagen?
Ja, ja, das hatte ich seinerzeit beim Sehen auch so erlebt. Die Ja, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt so seine eigene Herangehensweise ist oder er sich da auch hat vom Buch inspirieren lassen. Für mich, also was die Faszination des Buches und auch der Story und auch der Erzählweise ausmacht, die mich erst als junger Jugendlicher ein bisschen überfordert hat, ja, würde ich jetzt ein bisschen was zu dieser Erzählweise sagen.
Ja, sag mal.
Die Perspektive der Erzählung wechselt halt in der Regel von Kapitel zu Kapitel.
Genau.
Na, also viele Kapitel sind aus der Sichtweise der Hauptperson Paul Atreides geschrieben. Aber auch eine ganze Reihe von Kapiteln sind aus der Sicht von anderen zentralen Figuren und manchmal auch nur Randfiguren, die aber trotzdem irgendwie gerade halt was Wichtiges erleben, geschildert. Und so jedes Kapitel ist eigentlich ein Schlaglicht, eine kurze Szene der Geschichte, und die wird sehr detailliert erzählt. Insbesondere eben die Innenwelten der jeweiligen Akteure, was sie denken, was sie fühlen, was sie dazu meinen, also auf ihre Umgebung erstmal reagieren vom Denken her, und ja, man da auch insbesondere dann merkt, so diese eigentlich ganz normale menschliche Zerrissenheit, die da jedem innewohnt, dass man, nur weil man jetzt das und das irgendwie denkt, weil man gerade in einer Situation ist, da zum Beispiel an einem Bankett, ja, und der Gildenvertreter sagt jetzt da irgendwas, sagt man dann ja auch nicht gleich das, was man denkt. Und das wird halt geschildert, was dann Paul sich dazu denkt, und die verschiedenen Aspekte und wie er den dann analysiert. Und wenn man dann noch dazu nimmt, was er dann tatsächlich sagt, gibt das ja auch alles so nicht eine Schere, aber es ist halt schon so ein Fächer von dem einen, was gesagt wird, und die verschiedenen Gedanken dazu und dann, was dann wieder geantwortet ist. Und so diese, also Dialoge sind dadurch halt sehr, fand ich sehr spannend und kriegen eine tolle Qualität.
Und wie ist das dann im Film umgesetzt?
Von sowas geht natürlich in der filmischen Darstellung ganz, ganz viel verloren. Und beim Film vom David Lynch habe ich da eben nicht viel von gesehen. Vielleicht sollte ich mir den auch nochmal wieder angucken.
Ja, ich glaube nämlich, dass das eigentlich angelegt ist.
Also ein bisschen was ist schon drin, aber ich habe im Buch einfach, nachdem ich den Film gesehen habe, dann im Buch viel, viel mehr davon wiedergefunden.
Also Berlin One zitiert da gerade aus der Wikipedia, also nicht im Chat auf freenode.net, für den ich gerade nochmal Werbung mache, sondern auf dem Pad, für das ich auch Werbung mache. Also pad.shownot.es, also wie Shownotes, nur mit abgetrenntem ES, /doc/1337kultur-39 für die Leute, die es live hören, für die anderen, die können sich das natürlich auch angucken, aber da habe ich die bearbeitete Version natürlich dann in die Shownotes gepastet, also Hinweis auf die Shownotes. Und da sind natürlich viele Links, und Berlin One hat jetzt aus einem Link direkt nochmal zitiert hier. Da schreibt er nämlich, und das ist eine sehr wichtige Beobachtung, glaube ich, David Lynchs Erstverfilmung wurde aus kommerziellen Erwägungen der Produzenten drastisch gekürzt von der 180-minütigen Fernsehversion, in die das meiste des ursprünglichen Materials Achso. Wie der integriert wurde, hat sich Lynch distanziert. Nee. Also ursprünglich hat er, da steht's, 3,5 Stunden aufgenommen und das wurde auf knapp 2 Stunden zusammengeschnitten und dann für die Fernsehversion wieder erweitert, von der sich aber Lynch distanziert hat. Also 3,5 Stunden. Und ich glaube, da versucht er das mehr. Also ein bisschen ist davon übrig geblieben. Mhm. Auch in der kurzen Version. Es gibt eben dann auch so Einstellungen, wo ja eine Person halt dann ziemlich lange auch zu sehen ist, was so die übliche ja Schnittweise eben auch, also das ist man nicht so gewohnt. Und da geht es, glaube ich, auch darum, so die innere Entwicklung so ein bisschen darzustellen mit den filmischen Mitteln. Das geht natürlich nicht so gut, das ist klar. Es gibt eben Dinge, die man nicht verfilmen kann. Also gerade so innere Monologe und so kann man halt nicht gut verfilmen.
Also die, wenn es da sowas wie einen Director's Cut gibt davon, dann ist der vermutlich doch einiges näher dran. Aber wenn man sich jetzt einfach die DVD von dem Film besorgt, der seinerzeit, also die Version, die seinerzeit in den Kinos lief, da ist eben ja einiges zurechtgestutzt.
Naja. Also diese 180-Minuten-Version, von der hat sich ja David Lynch dann wieder distanziert. Also ist dann kein Director's Cut, sondern gerade das Gegenteil davon. Mhm. Also die Extended-Version ist halt nicht Director's Cut.
Genau.
Das ist halt das Problem. Aber die 3,5 Stunden wird man nicht sehen können, weil wahrscheinlich das Material nicht entsprechend aufbereitet wurde. Wahrscheinlich hat man sich gegen die Langversion entschieden, bevor das endgültig fertig war. Also ich weiß es nicht genau.
Da müssen wir dann auch so ein bisschen auf sowas wie so eine Sache hoffen, wie bei Metropolis, dass das dann hoffentlich noch zu unseren Lebzeiten mal richtig zusammengesetzt wird, das Na, Material. Wäre
schön, wenn David Lynch, ich meine, der ist ja dann nun inzwischen, ja, wenn der sich zum Beispiel hinsetzen würde und einen Director's Cut machen würde, das wäre natürlich klasse.
Ja, da würde ich mich auch richtig drauf freuen.
Aber die Frage ist, ob er das macht. Also ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste.
Wo wir bei Verfilmungen sind, das wurde ja auch da eben gesagt, ja. Erstverfilmung. Es gibt noch eine, vielleicht noch viele weitere, aber zumindest eine weitere Verfilmung, die ich finde dann erwähnt werden sollte. Das Ganze ist als ja, TV-Movie, wie man das ja da irgendwie neudeutsch nennt, also halt schon direkt fürs Fernsehfilmformat nochmal neu verfilmt worden. Und das war dann auch nicht eine mehrheitlich US-amerikanische, sondern mehrheitlich europäische Produktion. Mhm. Und die lief dann halt im Fernsehen seinerzeit auf ProSieben und das ist ja mittlerweile auch auf DVD und anderen Medien verfügbar. Die habe
ich auch mal gesehen. Und wie da, heißt sie denn? Oder heißt sie auch Dune?
Die heißt Dune. Und weil man da halt dann sowieso nicht irgendwie auf diese Standardgeschichte oder Standardsache mit Kino irgendwie anderthalb, zwei Stunden raus war, sondern das sowieso dann von vornherein in mehreren Folgen abhandeln konnte, na, eben fürs Fernsehen, dass es dann immer wieder noch was gibt, hat man da natürlich sehr viel mehr Sendezeit und da hat man eben die Zeit und ich finde, die hat man ganz gut genutzt. Zumal das dann auch die Geschichte dann nicht nur von dem Buch Der Wüstenplanet erzählt wird, sondern auch das Weitere der Trilogie, was dann in den Büchern Der Herr des Wüstenplaneten und Die Kinder des Wüstenplaneten vorkommt. Mhm. Ja, und da finde ich die Umsetzung so auch von der Ausstattung zum einen noch ein bisschen besser gelungen, weil da jetzt nicht so von einem Künstler irgendwie so noch so die Hand in seine Handschrift durchsticht, sondern es ist natürlich so ein, sag mal, Designteam gewesen und die haben so die unterschiedlichen Kulturen von jetzt, ne, Wüstenplanet und Wasserplanet und anderen Sachen, da fand ich noch ein bisschen stärker hervorgehoben und das umgesetzt. Mhm. Und zum anderen sind so diese inneren Angelegenheiten der handelnden Personen auch fand ich noch ein bisschen merkbarer.
Man hat
halt so den Schauspielern da schon, also nicht nur immer so im Großen, ne, sondern dass dann eben die Mimik das so widerspiegelt, und man hat ja durchaus eine illustre Besetzung da gefunden von bewährten und fähigen Schauspielern.
Du meinst die Miniserie?
Ja, diese Miniserie.
Frank Herbert's Dune.
Ja.
Ah ja. Diese, hier ist ein Bild auch.
Genau.
Mhm. Gut.
Und eine Sache ist zum Beispiel, dass die Bene Gesserit halt so eine Geheimsprache haben. Das ist so eine Zeichensprache, die dann mit den Händen gemacht wird, die aber so subtil ist. Die wird natürlich auch jetzt in ihren einzelnen Elementen nicht jetzt ganz genau beschrieben in den Büchern, sondern nur, dass das so ist. Und das ist auch gut umgesetzt, weil es soll ja subtil sein, und also fuchtelt man nicht so mit den Händen herum und macht so wie jetzt bei der Gebärdensprache irgendwelche Zeichen, sondern vieles läuft da einfach über Hand- und Fingerstellungen, die jetzt für den, der es nicht weiß, gar nicht weiter auffallen.
Mhm.
Und nur für den, der diese Sprache kennt, aber die steht nicht für sich, sondern diese Gesten und Mini-Gesten geben dann nur in Verbindung mit dem Gesagten dann einen Sinn. Und das ist natürlich auch nochmal was in manchen Dialogen, dass quasi zwei Gespräche gleichzeitig geführt werden. Also auf da zwei Ebenen gleichzeitig laufen. Einmal, dass das gesprochene Wort übermittelt wird, und zum anderen durch diese Handzeichen. Ja, und das natürlich auch nochmal eine interessante Schere gibt.
Ja, ja. Ja, das klingt interessant. Also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht David Lynch, aber du würdest durchaus sagen, man könnte diese Miniserie sich auch anschauen.
Ja, die würde ich halt noch deutlich mehr empfehlen als
7,1 bei IMDb, naja. Das ist schon klasse.
Also da habe ich halt so das, also natürlich sind Dialoge und einzelne Szenen ein bisschen gekürzt, also es ist nicht alles immer Wort für Wort so im Drehbuch gelandet, aber das Wesentliche schon, und so dass wirklich quasi redaktionelle Kürzungen sozusagen sind, ne? Und der Inhalt wirklich auch gut rüberkommt und da auch sehr vieles von dem, was die handelnden Leute dann im Drehbuch sagen, also die Schauspieler sagen, auch so quasi wörtlich im Buch zu finden.
Naja, wenn man es Frank Herbert's Dune nennt, da muss es ja enger am Original sein. Das ist der Lynch-Film. Aber der Lynch-Film ist natürlich auch mit großartigen Schauspielern, großartiger Ausstattung. Ich sehe gerade, Patrick Stewart spielt da auch mit. Ja. Also schon erstaunlich.
Ja. Ja, also ich will den da auch nicht runterputzen oder sowas, nur da merkt man halt so ein bisschen die Handschrift von David Lynch und eben von H.I. Giger kommt eben ein bisschen stärker durch. So, es hat eben dadurch noch ein bisschen was Eigenes, was so dazukommt, jetzt im Gegensatz zu der Fernsehverfilmung dieser Miniserie.
Stimmt, ja, gut, das ist natürlich, ja. Ja, naja, gut.
Eins vielleicht noch zu diesen Dialogen und sag ich mal, dieser inneren menschlichen Zerrissenheit oder auch Bandbreite. Und das ist, finde ich, auch eine sehr interessante und faszinierende Sache an der Erzählweise und dann an dem Roman und den Romanen, dass eben die Guten nicht nur einfach gut sind und die Bösen eben nicht nur einfach böse, sondern auch bei dem, ne, so, ja, flapsig gesagt, guten Haus der Atreides und eben dem Leto Atreides, dass man da seine inneren Kämpfe mitkriegt und halt der zwar nach außen hin halt so böse und total unmenschlich wirkende und auch handelnde Baron Harkonnen, der hat eben auch seine Kapitel, wo Handlungsszenen aus seiner Sicht beschrieben wird und dann eben mit seinen inneren Konflikten. Und man da eben auch merkt, ne, der ist jetzt nicht nur einfach platt böse, sondern der birgt eben auch verschiedene Elemente in sich und ist teilweise aufgrund seines Charakters, ne, dass er so handelt, wie er handelt, und aber als Führer, Oberhaupt eines Hauses, halt auch in gewissen Macht- und Handlungszwängen einfach drin, dass er dann auch einfach gewisse Dinge tun muss. Genauso wie auch die Guten oder andere eben gewisse Dinge tun müssen, weil sie eben einfach Rollen haben und Verantwortung, also Rollen in der Gesellschaft ne, und Verantwortung und eine gewisse Vita.
Ja, klar, natürlich. Das ist schon dann der wichtige Punkt. Und das ist ja gut, wenn es nicht ganz so flach ist. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das Problem dieses Kinos eben auch aus der Zeit des Kalten Kriegs, das ist immer so mit Gut und Böse relativ platt zugeht, aber es ist ja gut, wenn dann das auch nochmal ja, so ein bisschen ja, in Zweifel gezogen wird, beziehungsweise auch gezeigt wird, dass da nicht alles nur schwarz-weiß ist. Mhm.
Gerade die Person des, Baron Harkonnens ist da auch nochmal interessant, was im Film von David Lynch so diese, sagen wir, psychologische Unmenschlichkeit, also diese Komponente, ja, wird dann da auch wieder stark visuell dargestellt, dadurch, dass ein Film von David Lynch halt irgend so ein Ausschlag hat, der ihn auch erstmal irgendwie ein bisschen befremdlich oder wirken lässt. Also man ist dann auch von der Optik schon ein bisschen angewidert, so als Zuschauer.
Ja.
Und in dieser Miniserienverfilmung ist es interessanterweise derselbe Schauspieler, der die gleiche Figur spielt. Mhm. Und dem wird dann da aber mehr Raum gegeben und der sieht halt also nicht widerlich aus, ne? Sondern eben ganz normal und mit gesunder Haut, ne? Ohne Ausschlag und so weiter und so weiter. Und hat da dann aber auch noch mehr Gelegenheit, so seine inneren Konflikte da auch ein bisschen zeigen zu können, weil er dann auch ein paar Szenen mehr hat als jetzt in diesem kürzeren Film von Lynch.
Ja, obwohl so richtig sympathisch sieht er in der anderen Verfilmung auch nicht aus. Ich vergleiche gerade hier in der Wikipedia, sind zum Glück beide Bilder untereinander. Man glaubt gar nicht, dass es derselbe Schauspieler ist. Naja, gut, wenn man genau hinschaut.
Ja, irgendwie ist er schon, also er ist und bleibt schon stark halt ein Widerling oder.
Er ist vor allen Dingen in der neuen Serie.
Dürfen wir NSFW werden? Schon wie ein Arschloch.
Naja, also er wirkt sehr fett auch in der Neuverfilmung wirkt er sehr viel dicker
als
in der ursprünglichen.
Ja, ist eben auch im Buch ist halt so übergewichtig, dass er schon seine eigenen Beine ihn nicht mehr tragen können und er deswegen halt Antigravitatoren am Körper trägt, um halt sich überhaupt so bewegen zu können.
Mhm. Ja. Ja, dann gibt es noch die Sandwürmer. Was hat es mit denen auf sich?
Ja, das ist auch erstmal gar nicht so klar. Man weiß erstmal nur, dass also man findet das Melange in der Wüste. Und halt so, ja, eben an Stellen. Also es ist nicht gleichmäßig jetzt in der Wüste verteilt. Es schwirrt zwar, also es ist sowieso über den Planeten verteilt, in dem Sinne, dass wenn irgendwelche Sachen da sind, ja auch nicht nur der Sand so als Wüstenstaub um den Planeten weht, sondern natürlich auch die Sachen, die im Wüstensand sind, wie ja auch von irgendwelchen Pflanzen, die es eben auch auf dem Wüstenplanet gibt, zwar wenige, aber doch welche, irgendwelche Samenkörner. So ist eben auf dem Wüstenplaneten auch dieses Gewürz, Melange, eben auch in der Luft enthalten. Das heißt, jeder, der auf dem Planeten Arrakis kommt, kommt damit dann schon mal automatisch in Kontakt, ohne dass er das jetzt speziell zu sich nimmt. Es gibt aber eben Stellen in der Wüste, wo das dann eben konzentriert ist und dann von dort aus aufgewirbelt ist. Und da schickt man halt seine Erntemaschinen hin, die dann eben den Sand da wegbaggern und dann halt das Melange rausfiltrieren. Und ist aber eine gefährliche Angelegenheit, weil die Sandwürmer halt so auf zwei Sachen halt reagieren. Zum einen sind sie empfindlich auf Vibrationen. Und wenn da so eine Baggermaschine vor sich hinstampft, ne, dann merken die das, ne, und wissen, da ist irgendwas, und dann fresse ich das mal. Und das andere ist, dass die halt diese Stellen halt irgendwie da so einen territorialen Anspruch haben, ne, also die dann auch gerne beschützen irgendwie. Also wenn da jemand zugange ist, dann sind sie noch stärker daran, da sich hinzubewegen und dem Eindringling da halt beizukommen.
Ja.
Ja. Und die Sandwürmer sind halt eben nicht so kleine Würmchen, so wie irgendwie Eidechsen oder so ohne Beine, sondern das sind halt riesige Lebewesen, die mehrere und zum Teil viele hundert Meter lang sind und dementsprechend auch reichlich hoch, so mehrere 10 Meter. Sodass sie dann durchaus dann auch so größere Erntemaschinen dann einfach verschlingen und verschlucken können. Und so ist dann dieses Geschäft der Gewürzgewinnung eben auch ein sehr gefährliches. Und macht dann das natürlich nochmal besonderer, weil man da auch einen hohen Aufwand treiben muss. Ja, das in der Wüste ist das halt nicht einfach, und dann gibt es noch die Gefahr der Sandwürmer. Und so braucht dann über jeder Erntemaschine gibt es dann halt noch so ein Fluggerät, was dann die Erntemaschine, wenn Sandwurm im Verzug ist, dann versucht schnell von Boden aufzunehmen und in die Luft zu retten, damit man halt das bis dahin gewonnene Gewürz, ne, dass einem das nicht verloren geht.
Sonst verschluckst du der Sandwurm. Ja.
Was vielleicht noch zu erwähnen ist, was ich ja bisher, sagen wir mal, unterschlagen habe, ist, auf jedem Planeten gibt es halt dann eben so eine Planetenbevölkerung, die eben normalerweise keine Sternenreisen antritt. Und im Falle des Planeten Arrakis sind das die sogenannten Fremen, die halt da so als Wüstenbevölkerung eben eine Wüstenkultur entwickelt haben und dann halt so in Höhlen und Spalten leben. Weil man braucht ja als Mensch halt eben Schutz, und so der Wüste ausgesetzt zu sein, da hat man halt nicht so Schutz. Zum anderen gibt es natürlich auf Arrakis auch Wetter- und Sandstürme, und die können dann mehrere hundert km/h schnell werden und so, dass es einen, also es wird auch so beschrieben, das Fleisch von den Knochen reißen kann. Mhm. Also dass man halt da so seine Rückzugsmöglichkeiten braucht. Und diese Dörfer, also diese Siedlungen dann in den Höhlen, die werden dann Sieges genannt. Mhm. Ja, und der Paul Atreides nimmt halt, also nach dem Attentat auf seinen Vater, flüchtet er halt mit seiner Mutter Lady Jessica in die Wüste, in die Wüste, um eben den Häschern, den Attentätern, die vom Baron Hakon da zurückgelassen wurden, nicht auch noch in die Hände zu fallen, ne? Weil der möchte ja am besten das ganze Haus Atreides auslöschen.
Ja.
Und kommt da eben in Kontakt mit den Fremen und deren Kultur. Ja, und findet dann da auch seine Liebe. Mhm.
Hat der nicht auch, reitet der da nicht auch sogar auf den Sandwürmern?
Ja. Ja, weil das eben eine so das Fortbewegungsmittel der Fremen ist, weil mit Maschinen ist halt schwierig, so mit Motoren, die machen eben Vibrationen und dann hat man dann den Sandwurm am Hals, also ist das natürlich sehr gefährlich. Und was man macht, ist, dass man eben so ein dann eben einfach so ein Gerät, was so vibriert und Stöße in den Boden sendet, dann in den Sand stellt und einen Sandwurm anlockt und sich dann so mit so einer Kralle quasi an dem festkrallt und dann sich dann eben da mitschleifen lässt. Und so über diese Kralle kann man dann eben auch den Sandwurm dann steuern. Da gehört natürlich auch eine gewisse Übung und so weiter zu.
Ah ja. Ja, nicht schlecht. Finde ich ganz ungefährlich, würde ich sagen. Ja. Wenn der sonst so um sich beißt, da der Sandwurm.
Ja, genau. Das ist eben eine sehr gefährliche Sache, weswegen so eben ein Sandwurmreiter, ne, das ist nicht dann auch nicht so für jeden direkt und auch nicht für kleine Kinder.
Aha, gut. Ja, naja, gut, dann haben wir doch schon hier eine Menge gelernt. Ja, vielleicht so zum Schluss stellt sich ja immer die Frage, was soll uns das Ganze sagen? Also gibt es da irgendwelche Verbindungen zur aktuellen Welt? Bei Science Fiction hat man das ja oft, dass halt in so einer Art von Verschleierung eigentlich auf Kritik an den derzeitigen Situationen vorgeführt werden soll oder so. Kann man das von Dune auch sagen?
Ja, es ist Science Fiction insofern ein Blick in die Zukunft, der auch, wo es eben um den Blick in die Zukunft geht, weil, wie sich rausstellt, da verrate ich dann jetzt auch eigentlich nicht zu viel, ist eben dieser durch Ungehorsam der Lady Jessica geborene Sohn, Paul Atreides, halt schon irgendwie so der Messias und hat eben die Veranlagung dazu, in die Zukunft zu sehen. Mhm. Und es dann halt darum geht, kriegt er dann mit seiner Fremenfrau zwei Kinder, Jung und Mädchen als Zwillinge und vererbt da seine Fähigkeit auch weiter. Und es geht halt darum, was macht man jetzt damit? Der Blick in die Zukunft, ne, stellt sich raus, ist jetzt auch nicht so scharf und so detailliert. Ne? Sagt man, ja, dann ne, schauen wir mal die Lottozahlen vom nächsten Wochenende. Das funktioniert so nicht, weil das so mehr so eine Visionengeschichte ist. Und je weiter das dann in der Blick in man in die Zukunft schaut, desto unklarer wird es dann auch. Aber was zu was für einer Menschheit führt das dann? Ist so die dahinterliegende Frage nach dem Motto, so, wie schaut es denn jetzt aus, wenn wir tatsächlich mal in der Zukunft sehen könnten? Ja. Ne? Wo man sich erstmal denkt, oh ja, ne, toll, so, aber da eben hat also eben auch Vorteile, Möglichkeiten, aber auch Nachteile und Einschränkungen, die sich dadurch ergeben, beleuchtet werden über diese ganzen Handlungen.
Ja.
Ja, ja,
ja gut, das ist natürlich jetzt nochmal so eine Fabelgeschichte, die aber jetzt auch nicht so sehr mit unserer Welt zu tun hat.
Naja, also ich hatte von der Republika da einen Vortrag, also mehrere mitgekriegt, aber das erinnert mich an den einen, der auf der großen Bühne Big Data erklärt hat.
Mhm.
Jetzt habe ich den Namen nicht zur Hand.
Ja, ist ja nicht aber, so wichtig.
Können das können wir gucken, dann,
ob ich dann noch einen Link,
da nachreichen. Einen
Link finde oder ob jemand sonst einen Link findet.
Und zum einen fand ich, hat der Big Data ganz gut erklärt und zum anderen eben auch darauf hingewiesen, dass eine bisher unterschätzte Gefahr an der Big Data jetzt gar nicht mal die Überwachung ist, also das Datensammeln an sich, was an sich schon problematisch genug ist, aber unter Umständen noch problematischer wird die Vorhersagefähigkeit, die dadurch entsteht.
Mhm.
Dass man da eben durch die großen Datenmengen schon jetzt nicht nur, ne, wenn man es wie beim Wetterbericht, Wetterdaten und mehr Daten und bessere und Rechenkraft, ne, haben wir jetzt nicht nur einen Wetterbericht, der für einen halben Tag reicht, sondern da durchaus schon eine Woche ganz in Zukunft ganz brauchbar ist, sondern das ja dann eben auf menschliches Verhalten anwenden kann, wenn man ja die vielen Datenpunkte zu dem sammelt, was wir halt so tun und getan haben.
Ja.
Und ja, solange wir halt nicht dabei berücksichtigen, dass solche Vorhersagen halt immer nur statistische Spielchen sind von Wahrscheinlichkeiten und nicht das wirkliche Leben, ne? Also das Virtuelle ist halt das Virtuelle und nicht das Wirkliche. Das wird ja auch gerne vergessen, was man zum Beispiel daran merkt, dass ja dann doch der eine oder andere vom Navi schon mal dahin geleitet wird, wo es dann in der Wirklichkeit doch nicht weitergeht.
Hm. Ja, ja, klar. Ja,
weil man das einfach so für das Bessere hält oder die, also das Virtuelle einfach für wahrer hält oder richtiger als unsere Realität. Und wenn uns das mit Big Data passiert, dann liegt die Gefahr darin, dass wir nicht danach gucken, was tatsächlich passiert und was die Leute wirklich machen oder nicht machen, sondern uns mehr davon leiten lassen, wie die Vorhersagen sind. Ne? Also sozusagen der Blick in die Zukunft.
Hm.
Ja.
Ja. Ja. Genau. Naja, gut, das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Also eins, was wahrscheinlich Frank Herbert schon gar nicht gesehen hat. Also Big Data, dass man da tatsächlich Vorhersagen machen kann.
Also er hatte halt nicht, ne, um das halt, um sich diesem Problem zu nähern, sich dieses Universum und diese Geschichte ausgedacht, jetzt nicht auf Grundlage des Digitalen, sondern hat da eben so ein bisschen sowas mit Genetik und Menschenzuchtprogrammen und halt eben so bewusstseinserweiternde Drogen da was zusammen kombiniert.
Genau.
Aber es ist schon, dass so unter anderem dieser Aspekt stark beleuchtet wird.
Mhm.
Und selbst wenn man halt so dieses weitergehende Metaphysische weglässt, also es bleibt an sich eben für sich genommen, aber auch eine einfach spannende Geschichte. Ne? Mhm. Also es hat schon viel von Krimi und sowas.
Ja. Ja, ich glaube, es ist sicherlich spannend und ich glaube, die Filme sind auch gut. Also ich habe gerade gesehen, der von Lynch hat ja in der IMDb nur 6,6, aber das liegt einfach daran, dass David Lynch ein schwieriger Regisseur ist und jetzt die echten Lynch-Fans wieder keine, nicht unbedingt Dune-Fans sind, dann überlappt sich das nicht und dann kommt es zu einer schlechten Bewertung. Mhm. Während die spätere Verfilmung, die Miniserie, ja sogar über 7 hat, bei auch ziemlich vielen Bewertungen, was ja zeigt, da sind halt die Fans mehr dahinter. Obwohl, das hat ja, im Chat auf der Berlin One, wir haben leider nicht so viel Chat-Input diesmal, Berlin One hat geschrieben, dass er ja doch Zelluloid dann eben doch vorzieht. Naja, klar, aber das einfach von der Ausstattung her und von allem, glaube ich, eben, das ist schon nochmal was anderes, als wenn du so eine Miniserie produzierst.
Da steckt ja
weniger Geld
drin. Also das merkt man auch diesen beiden Sachen durchaus an, dass das eine wirklich eine, sag jetzt mal, richtig fette Hollywood-Produktion ist.
Ja.
Und das andere zwar sehr gut gemacht, aber halt dann doch an manchen Stellen kommt das dann halt doch durch, dass es eben so eine TV-Studio Geschichte ist. Also Produktionssache ist.
Ja. Mit dieser Gelegenheit kann ich jetzt nochmal kostenlos Wissen verbreitern. Und zwar habe ich neulich erfahren, ich glaube durch Quizduell oder also irgend sowas, da war die Frage, ja, das war, glaube ich, Quizduell, da war die Frage, seit wann es die IMDb gibt, oder vielleicht war das auch woanders. Also jedenfalls, und ich habe natürlich dann so gesagt, naja, IMDb, so World Wide Web haben wir so seit Mitte der 90er Jahre und dann sagen wir mal IMDb 96, 98 oder so. Dann habe ich erfahren, dass die IMDb schon seit 1990 gibt, weil es die schon im Usenet gab. Ich war zwar auch schon im Usenet unterwegs, aber die IMDb kann ich mich nicht erinnern.
Aha. Und
das ist schon, also ich meine, trotz der vielen Werbung, von der ich nicht so viel sehe, weil ich halt entsprechende Adblocker habe, ist die IMDb schon eine sehr gute Datenbank für alles Mögliche, was man über Filme wissen will. Also das hat mich, also ich finde das gut. Ich benutze sie auch gern und oft, aber wie gesagt, nur mit Adblocker. Ich hatte die neulich mal ohne Adblocker. Das möchte man gar nicht.
Da muss man den Inhalt dann noch ein bisschen mehr suchen.
Man möchte eigentlich ohne. Gar kein Internet ohne Adblocker Blocker nutzen. Also das ist wirklich, das Internet ist so anders gefühlt. Also wenn man mal ausnahmsweise mal nicht mit seinem üblichen Browser unterwegs ist, dann ist man irgendwie völlig aufgeschmissen. Also das ist wirklich schlimm.
Ja, ich habe halt auch schon seit vielen Jahren dann so eine Schutzfunktion, so eine Blockfunktionserweiterung in meinen Browsern dann drin, die ich nutze. Und wenn manche Seiten gibt es ja dann immer mal wieder, die so verkrautet irgendwie zusammengestrickt sind, dass die einfach dann nicht funktionieren, auch wenn man denen dann die einen oder anderen Rechte gibt. Und dann hilft nur noch, das mal zeitweilig diese Blockfunktion mal ganz abzuschalten. Wenn ich dann doch nochmal nicht nur auf die Seite dann mich dann bewege, ne, die gerade funktionieren soll, wo ich gerade was machen will, sondern dann noch zu einer zweiten oder einer dritten Seite, dann merke ich auch immer ganz deutlich, wie anders das Web sich dann eben anfühlt.
Ja, aber das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Bei der Gelegenheit empfehle ich auch den Tor-Browser mal wieder. Gut. Also das ist schon wirklich, also wie gesagt, ja, jetzt sind wir irgendwie abgekommen von Dune. Sonst noch irgendwas, was du bei Dune unbedingt loswerden willst? Oder was amerikanisch heißt es natürlich Dune. Ah ja, wo wir bei der Sprache sind, kann ich noch ein paar Anmerkungen machen. Also Dune heißt es und nicht Dune, das ist so eine bisschen britische Aussprache. Ist natürlich die Düne eigentlich. Aber klar, Wüstenplanet, klar. Und ich habe ja diese Folge hier Wüst und doch nicht ganz leer oder so ähnlich genannt, weil ich ein schönes altes Wort wieder einbringen wollte, nämlich das Wort Wüst. Wüst und leer, ne? Kennt man aus Luthers Bibelübersetzung. Wüst und leer, Wüst heißt eigentlich leer, glaube ich, wirklich. Also wo nichts ist, was ja hier gar nicht stimmt.
Ja, mir fallen gerade noch zwei Sachen ein. Es gibt da am Anfang die Figur des planetaren Ökologen, der halt so aus dem Feudalsystem da halt kommt und bei den Fremen halt auch ein Zuhause gefunden hat und den Fremen halt verklickert hat, das so mit dem Wasser, wo die halt immer so hinterher sind.
Mhm.
Und ja gut, noch einen kurzen Seitensprung dazu, um mal zu verdeutlichen, wie kostbar das Wasser dort ist. Ne, in so einem Haus, in so einem Hofstaat, ne, die leben natürlich im Luxus, die haben da nicht so das Problem, aber auch da kommt es teilweise an, nur so mitten in der Wüste werden die den Toten, also in Leichen, wird das Wasser entzogen und dann dann der Dorfgruppe, dem sogenannten Stamm, dann nach so einem Filtrierungsprozess dann wieder zur Verfügung gestellt, weil man es sich nicht leisten kann, einfach das Wasser ist so dermaßen kostbar, dass man das eben nicht in der Leiche lassen kann.
Ja.
Und eine Sache ist dann zum Beispiel auch, dass nicht geweint wird, weil man einfach kein Wasser übrig hat. Und wenn dann halt in der Kultur, für die Fremdkultur, wenn jemand weint, Wasser verschwendet, ne, und sei es eben nur ein paar Tropfen, also was die Tränen sind, ist das, hat das eine ganz starke Bedeutung. Das Wasser ist halt kostbar. Und der Ökologe hat, die haben also sowieso eine Wassersammelkultur, die Fremen, und der planetäre Ökologe hat den halt so das dann mal mit seinem Wissen halt beleuchtet. Ja, wenn man halt genügend Wasser sammelt, ne, dann könnte man durchaus halt irgendwie so einen Garten anlegen. Und wenn man erstmal so ein bisschen Grün hat, dann kann man aus dem Grün mehr machen.
Ja.
Und in die Köpfe der Fremen hat so die Idee eines grünen Planeten gepflanzt. Und der sagt, wenn sie nur genug Wasser sammeln, was jetzt nicht, man braucht da kein Meer zusammenzukriegen. So, und da ist natürlich unheimlich, weil das Wasser so rar ist, ist das natürlich schwierig und man muss es ja auch erübrigen. Also war das dann klar, dass das nicht innerhalb von irgendwie 15 oder auch nicht von 50 Jahren gemacht werden kann, aber dass das viele Generationen braucht, aber durchaus was ist, was geschafft werden kann. Und das ist so, sagen wir ein bisschen so, also nicht nur die Bene Gesserit haben ihr Geheimprojekt mit dieser Zucht vom Messias, sondern auch die Fremen haben ihr Geheimprojekt mit dem Wassersammeln, um aus Arrakis irgendwann mal eine grünere Welt zu machen.
Naja, ein bisschen Wasser müssen sie ja haben. Regnet es dann doch manchmal oder wo kriegen sie das denn her?
Naja, das ist dann halt der Morgentau, der gesammelt wird, so eben mit Netzen, die dann eben an kühlen Stellen in den Wind gehangen werden, wo sich das dann sammelt. Und dann werden eben die Tropfen eingesammelt. Und dieses Wassersammelprojekt trägt halt auch, sagen wir mal, ich will das nicht zu genau beschreiben, aber mehr oder weniger Früchte. Also man hat da durchaus so ein bisschen Erfolg und weil diese Geschichte ja auch insgesamt auch über Generationen geht und dann im vierten Buch dann schon noch einen Sprung von noch ein paar tausend Jahren macht, wird dann da auch nochmal darauf Bezug genommen, wie sich dann zum Beispiel der Planet auch verändert hat und das auch wieder dann nochmal auf die Kultur und die Leute gewirkt hat. In dieser ganzen Beschreibung.
Das ist ja dann auch später geschrieben, wo dann auch in den 70er Jahren tatsächlich Ökologie wichtig wird. Und dann greift natürlich Frank Herbert das auch auf. Also, es passt gerade zu diesem Thema, welches ist die Beziehung zu unserer Welt.
Aber es ist schon gleich am recht nah am Anfang vom ersten Buch schon mit drin.
Ja, das ist dann schon etwas erstaunlich, denn ich meine, am Anfang, das ist ja, glaube ich, das erste Buch erscheint ja 1965. da haben wir es ja noch nicht so sehr mit der Ökologie. Da haben wir ja erstmal was mit Atomen und so. Atomwaffen sind da gerade in irgendwie, Atomenergie. Mhm. Müsste ja eigentlich auch viel um Atomenergie gehen. Ich meine, das Thema der 60er war doch die Atomenergie. Mhm. Geht es nicht um Atomenergie bei Dune? Ich kann mich jetzt nicht erinnern.
Nee, das nicht. Also es gibt halt eben Nuklearkraft, Atombomben.
Ah, doch, siehste.
Also Atombomben gibt es.
Das ist das bewegende so Thema. Das mit der Ökologie kommt dann erst später. Mhm. Aber erstaunlich, dass er das da schon hat. Mhm. Und ich meine, er ist ja 86 gestorben, hat bis dahin Dune-Geschichten geschrieben und tatsächlich dann Ende der 70er geht es ja tatsächlich los mit der Ökologie. Hm. Aber 65, ich meine, er hat das ja da schon ein paar Jahre vorher geschrieben, wenn das 65
vorbereitet,
erschienen ist.
Ne? Ja.
Also Anfang der 60er Jahre ist, glaube ich, Ökologie noch nicht so richtig. Das kommt erst nach Peak Oil und so in den 70ern. Da ist man, glaube ich, in den 60ern noch ganz optimistisch und meint, man könnte alles ausbauen und die Ressourcen sind unendlich und überhaupt alles und so, naja.
Ja, meine Sicht auf den Autor ist halt, dass er sich den Menschen und auch nur in unserer bisherigen tatsächlichen Geschichte sehr genau angeguckt hat. Ja, und auch dann das Machtaspekte, psychologische Aspekte, religiöse Aspekte, kulturelle Aspekte und da ein sehr gutes Verständnis vom Menschen entwickelt hat für sich. Woraus er ja schöpft, um seine Geschichten zu schreiben. Und für mich das, ich sehe, dass das ganz gut ist, weil es die Figuren trotz ihrer teilweise übermenschlichen Aspekte und auch aller Besonderheiten alle sehr, sehr glaubhaft sind. Mhm. Und auch trotz dieser Sache mit diesen imperialen Ränkespielen, die ja natürlich jetzt von unserem Alltag sehr weit weg sind, aber es ist doch alles sehr, sehr glaubhaft. Mhm. Und er da eine Menge Weisheit auch damit transportiert in seinem Buch. Einmal in der Geschichte, in Dialogen, da so einiges, wo er in einfach Nebensätzen da Klopper raushaut, so an Erkenntnissen zum Leben, die ich eben als junger Mensch sehr beachtlich fand, also die mich sehr stark beeindruckt haben. Mhm. Ging wohl nicht nur mir so, das ist wohl vielen so gegangen. Hat auch insbesondere der Schauspieler Kyle MacLachlan in dem David Lynch-Film, der halt die Hauptfigur des Paul Atreides verkörpert, hat sich da auch mal so geäußert, dass das halt so, also für ihn als jungen Menschen auch ein sehr beeindruckendes und prägendes Buch für ihn gewesen ist.
Mhm.
Ja, also auch das ist auch ein Aspekt, weswegen ich finde, es ist ein sehr lesenswertes Buch.
Ja.
Und wenn das so vielleicht ein bisschen jetzt rübergekommen ist,
kommt noch
als Lesetipp.
Ja, natürlich. Es kommt noch eine Frage, nämlich nach den Spielen, die auf Dune basieren. Kennst du dich damit aus? Das ist ja nochmal ein ganz spezielles Thema. Ich wusste gar nicht, dass es da auch Spiele gibt. Aber es ist hier schon was verlinkt worden aus der Wikipedia zu den Spielen, die auf Dune basieren. Kennst du dich da
aus? Ja, so ein älteres, das hatte ich dann auch mal selber gesehen. Was dann so ein Strategiespiel ist, quasi auch so ein Aufbau- und Kampfspiel. Ach Gott, ich bin ja nicht so der Spielefreak. Command and Conquer. Gibt es da solche Sachen? Oder wer ist das andere? Warcraft. Zumindest in diesen älteren Versionen, wo das dann noch so ohne 3D ist, sondern mehr auf einer Landkarte spielt.
Mhm.
Ja, da hat man das mal so als Setting genommen.
Ja, ja. Also gut, das ich kann da auch nichts zu sagen. Wir können es ja einfach mal festhalten, dass es da Spiele gibt und dann können sich die Leute
das noch so aus dem Hacker-Universum nicht zu verschiedenen Gelegenheiten, wo ich in der Seabase war, aber einmal war dann halt auch ein interessantes Gespräch, dem ich beiwohnen durfte, Und wo dann da so welche waren, die halt da gerade dabei waren, ein Spiel zu entwickeln. Also es war schon deutlich über die Konzeptionsphase hinaus. Das ließ sich dann halt eben auf dem Handy spielen oder eben auf dem Tablet. Und da hatten sie halt auch so sich von verschiedenen Settings so inspirieren lassen. Und das so eine Sache war eben auch Dune. Und die hatten dann auch schon so diese Steampunk-Qualität, diesen Aspekt dabei auch schon bemerkt und den da auch noch ein bisschen stärker hervorgearbeitet. So für eine Fraktion, sagen wir mal, wo es dann da in dem Spiel drum ging.
Ja, ja. Ah, hier wird noch von anderen Filmen gesprochen. Das schreibt gerade einer, kann auch gelöscht werden. Also wir sind wieder beim Chat. Da gibt es noch einen Film von Alejandro Jodorowsky, der nicht wirklich entstanden ist, aber über dessen Produktion es eine Doku gibt. Weißt du was drüber?
Nein, leider nicht.
Ja, dann steht glaube ich auch in dem Artikel über den Lynch-Film, dass es da Vorläufer gab, auf die er auch aufbaut. Also da gab es schon vorher Versuche. Ist natürlich schwierig zu verfilmen, klar. Also von daher ist dieser Dune-Film auch nochmal was Eigenständiges, also gerade der Lynch-Film, weil es eben schwierig ist, dass sowas überhaupt, also so ein komplexes literarisches Werk dann überhaupt als Film umzusetzen.
Ja, das ist halt schon eine richtig fette Geschichte.
Ja.
Und kommt da mal so dieser Sache mit Herr der Ringe mal mindestens gleich. Ja auch, um das umzusetzen, das hat ja auch mehr als einen Film benötigt.
Ja.
Und auch in den Herr der Ringe habe ich eben Mea Culpa noch nicht so gelesen.
Ja.
Habe mir dann aber von anderen, die sich da durchgearbeitet haben, auch sagen lassen, dass natürlich da bei der filmischen Umsetzung auch zwangsläufig ein bisschen zusammengestrichen
wurde. Also beim Herr der Ringe habe ich natürlich auch mal das Buch gelesen oder zumindest teilweise gelesen. Der Unterschied ist, glaube ich wirklich, dass, und deshalb habe ich dann natürlich auch den Herr der Ringe abgebrochen als Lektüre, obwohl da interessante Sachen drin sind, also auch die Entwicklung von eigenen Sprachen und so. Das ist schon sehr vielfältig. Aber mir war die Geschichte zu platt. Also mir war das zu platt mit den Guten und den Bösen. Denn beim Herr der Ringe sind die Guten gut und die Bösen böse. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und deshalb würde ich Dune lieber lesen, dass es da nicht so eintönig ist, dass da vielleicht doch eine größere Vielschichtigkeit kommt.
Ja.
Ich finde das sonst schlecht, dass wir gerade halt in der neueren Literatur seit dem 19. Jahrhundert diesen Rückfall in das Gute und Böse haben, was wir früher nicht hatten. Also das ist, oder ganz früher sogar, ich wird oft gesagt über das Mittelalter, da sei alles so flach, weil klar ist, ne, festes Weltbild, Gott ist gut, der Teufel ist böse und alles spielt sich dazwischen ab. Aber bei der mittelalterlichen Literatur, die Zeiten überdauert hat, das wäre jetzt auch nochmal ein anderes Podcast-Thema, da brauche ich noch einen Gesprächspartner, kann man mal über mittelalterliche Literatur sprechen, da wird man feststellen, dass viele dieser Werke sehr, sehr vielschichtig sind, dass das gar nicht so eindeutig ist. Und leider muss ich sagen, trotz der vielen guten Ideen, die Tolkien hatte, also diese ganze Idee, sich da eben auch, also erstmal diese Welt zu sich vorzustellen und eben dann auch dann eben Sprachen zu entwickeln und so, also wirklich, das ist schon eine tolle Sache. Nur es ist halt oft, also ist halt dieses Gut und Böse, das mag ich halt nicht. Und ich glaube, dass da nun besser ist, weil halt eben da so die Zweifelhaftigkeit des Guten und die Zweifelhaftigkeit des Bösen vielleicht eine stärkere Rolle spielen.
Mhm. Ja, die Vielschichtigkeit der Personen und Menschen wird da halt eben schon ausgebreitet und ist dann auch so die Frage, der jeder Protagonist oder Protagonistin da in der Geschichte gegenübersteht, immer wieder in jeder, also fast jeder neuen Szene, trotz der äußeren Zwänge aufgrund von Rollen und so weiter und vorgezeichneten Handlungen und eben dann auch nochmal insbesondere die vorgezeichnete Handlung durch Blick in die Zukunft. Für die Leute ergebe ich mich da in mein Schicksal oder handle ich dagegen? Wie weit man sich da selbst als Person und Charakter da so der innere Kampf da das einfach dann die Freiheit, die vielleicht nicht da ist, trotzdem nimmt, um nach eigenen Überzeugungen zu handeln oder sich eben einfach von dem Äußeren so führen lässt.
Ja, gut. Es gibt natürlich auch viele Seiten, um sich zu informieren. In den Shownotes hat das One Berlin One eingeführt. Den brauchen wir noch als Twitter-Link oben unter Shownoter, wenn er Twitter hat oder sie. Man kann halt in der Wikipedia nachschauen, da gibt es ein ganzes Portal irgendwie über Dune, haben wir verlinkt. Und dann gibt es sogar ein Dune-Wiki bei Wikia, wie man sich denken kann. Und extra Webseiten und so, also eine ganze Menge Zeugs. Es gibt, glaube ich, auch noch ein Urheberrechtsproblem, was man ansprechen könnte. Allerdings schwimme ich da etwas, weil ich da halt nicht, da müsste ich mich erstmal noch informieren, deshalb nur angesprochen. Also dieses Dune-Ding ist halt ein Franchise, ne? Man kann irgendwie Sachen damit machen, muss dann aber Lizenzgebühren an den Sohn von Frank Herbert abführen oder so, ne? Ja. Irgendwie sowas. Und das ist natürlich auch ein Trick, Urheberrechte zu verlängern. Also kann man vielleicht auch problematisch sehen. Aber wie gesagt, ich weiß da zu wenig drüber. Wenn du jetzt da nicht genau Bescheid weißt, lassen wir das Thema.
Weiß ich leider auch nichts weiter.
Ja. Ja, also interessante Sache auf jeden Fall. Ich empfehle die Lektüre. Danke nochmal allen, die mitgearbeitet haben hier, One Berlin One vor allen Dingen. Und auch Hackbeat war mal wieder dabei. Danke dir fürs Kommen und für die Anregung.
Und danke für die Einladung.
Ja, und gern.
Danke an die Zuhörer fürs Zuhören.
Ja, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Ist natürlich wirklich ein schönes Thema. Ja, und vielleicht haben wir den einen oder anderen auch dazu gebracht, sich dann auch damit mal zu beschäftigen. Ja, schon fast unter Weltliteratur einordnen. Zumal es ja wirklich viel, viel drumherum gibt und so und Verfilmungen und so und richtig Film von wichtigen Regisseuren, also zumindest von David Lynch. Also das ist schon klasse. Also da bin ich froh, dass wir das hier im Podcast Liedkultur eben auch haben.
Ja, vielleicht noch hinten drauf. Wer jetzt so von der Menge an Text und so diesen Schmökern vielleicht doch sich ein bisschen erschlagen fühlt oder dann merkt beim Reinlesen, ist doch nicht so die Sprache oder was so zum Verarbeiten. Also man kann sich da das ruhig eben angucken, ne, die Verfilmung. Und ich würde halt eben insbesondere diese TV-Miniserie empfehlen. Kommt eben schon recht viel von der Geschichte herüber. Und das ist natürlich auch ein bisschen kurzweiliger und unterhaltsamer. Und ne, zu lesen, da kann man sich dann nochmal richtig rein vertiefen in diese ganzen Aspekte.
Ja. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ja schon auch viel wert. Nochmal vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.
Ciao.